Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Was machen Sie, wenn Sie ausspannen oder eben einen richtig schönen, erholsamen Urlaub planen? Welche Bedürfnisse stehen da bei Ihnen so an oberster Stelle? Naja, wer natürlich dann für die ganze Familie plant, muss auch Kompromisse eingehen. Aber dadurch wird das eigene Bedürfnis vielleicht umso kostbarer, weil nicht ständig und einfach verfügbar. Also gut, dann überlegen wir weiter. Dann könnte die Überschrift für so einen Urlaub also etwa so lauten. Sonne, Meer und WLAN. Oder Sonne, Berge und WLAN. Da wird's schon schwieriger. Während die Erwachsenen ein ungetrübtes Gefühl dafür haben, wie erholsam die Natur sein kann, ist das bei Teenagern in einem gewissen Alter nicht so angesagt. Sich von der Sonne bis in tiefste Schichten erwärmen zu lassen, sich eine frische Brise ums Gesicht wehen zu lassen, die salzige Meeresluft auf den Lippen zu schmecken, mit dem ganzen Körper ins Kühle, nass zu tauchen und dabei ganz in seinem Element zu sein. Oder das unglaubliche Schauspiel eines frühen Sonnenaufgangs bei klarer Sicht mit Alpenpanorama zu genießen. Ja, man könnte weiter schwärmen. Aber gilt unsere Aufmerksamkeit nicht oft ganz anderen Lichtquellen? Wie der Kolumnist in Zeitmagazin Online über die digitale Familie feststellt. Während sich um uns herum Naturspektakel abspielen, nehmen auch Erwachsene es oft nur über den Bildschirm wahr, den sie hektisch in die Luft strecken, um den Moment festzuhalten. Digital, versteht sich. Wie sollen es die Junioren da besser machen, als dann auch auf dem Handy zu spielen, für Jungs oder keinen Chat zu verpassen, für Mädchen, oder etwa die neuesten Fußballergebnisse zu checken, wenn schon nicht die E-Mails im Urlaub. Im Angesicht des digitalen Zeitalters hat sich die bekannte Maslow'sche Bedürfnispyramide etwas verschoben. Sie zeigt, was der Mensch alles zum Überleben braucht. Neben den Grundbedürfnissen nach Nahrung, Sicherheit, sozialen Kontakten und ganz oben steht das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung, haben sich unten bei der Pyramide noch zwei breite Sockel dazu gesellt. WLAN und Akku. Ich glaube, das können wir alle wahrscheinlich ganz gut nachvollziehen. Und da sind wir auch schon gleich beim Thema angelangt, auf die Seele hören. Auch das hat ja viel mit unserer Akkuladung zu tun, wo wir auftanken, wie wir auftanken, wie wir die Seele und auch diese Dimension bei uns selber wahrnehmen. Und dazu darf ich jetzt herzlich Dr. Michael Tischinger einladen. Er ist Chefarzt der Adula Klinik in Oberstdorf, einer psychosomatischen Fachklinik, außerdem Diplom-Theologe und Buchautor. Ich begrüße Sie ganz herzlich aus dem Studio in Balderschwang.
Guten Morgen, Frau Engert.
Vielen Dank, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben, von Ihrer Klinik sich die Zeit genommen haben, über den Pass gefahren sind und vielleicht da jetzt auch ein schönes Bergpanorama genießen.
Ja, tatsächlich. Es ist so, ich war gerade noch draußen vorm Studio, habe den Blick in die Bergwelt schweifen lassen und so meine Seele baumeln lassen. Und Sie haben ja vorhin so schöne Urlaubsbilder angesprochen, wo ich denke, ja, da ist ja unsere Sehnsucht, dass wir vielleicht im gestressten Alltag so Zeiten finden, wo wir die Seele baumeln lassen können. Da leben wir dann so auf den Urlaub hin. Aber eigentlich bräuchten wir das viel öfters. So Seelenzeiten, wo wir so, ja, wirklich unseren Seelenakku aufladen. Und da sind Berge, da ist Meer, da ist die Natur wirklich wie ein Reservoir, wo wir wirklich seelisch auftanken. Das war heute früh schon möglich hier im wunderschönen Allgäu.
Das heißt, man muss ein gewisses Bewusstsein dafür haben oder ein offenes Ohr, die Antennen ausgefahren haben für auch diese ganzen Erlebnisse, Eindrücke, die bei jedem vielleicht andere auch sein mögen, aber die eben genau die Seele wieder auftanken können. Was spüren Sie denn heute, wenn Sie so die Stimmen der Zeit wahrnehmen? Was ist heute so dran? Was beschäftigt Menschen? Wo gibt es Defizite? Wo werden bestimmte Dinge verlernt? Sie sind ja auch sehr viel in Kontakt mit Patienten in Ihrer psychosomatischen Klinik und da kommen wahrscheinlich genau diese Dinge zu tragen, dass Menschen oft irgendwo aus dem Raster rausgefallen sind, gemerkt haben, oh, da, wo lebe ich da eigentlich entlang? Was habe ich vernachlässigt? Was habe ich gar nicht mehr berücksichtigt in meinem Arbeitsalltag oder in meinem nur noch funktionierenden Hamsterrad?
Ja, wo leben wir heute? Ich glaube, wir alle leben in einer Zeit, die sich eher unsicher anfühlt, wo wir, wenn wir in die Medien schauen, in die Politik schauen, wir uns nicht gemütlich zurücklehnen können, sondern eher in eine Anspannung kommen und verunsichert sind, auch orientierungslos uns fühlen, fragen, wem können wir noch glauben, welchen Nachrichten können wir Glauben schenken. Es gibt ja dieses Wort des Jahres 2018, die alternativen Fakten. Das heißt, wenn wir sozusagen in die Medien hineinhören, dann wissen wir nicht mehr, stimmt das oder stimmt das nicht. Das heißt, wir leben in einer Zeit der Verunsicherung und da stellt sich die Frage, wonach richte ich mich aus? Was ist Orientierung in meinem Leben? Worauf vertraue ich? Was führt mich? Was leitet mich? Und da kommen wir unweigerlich zu dem Thema der Seele, zu der Frage, sind wir in Verbindung mit unserer Seele? Sind wir beseelte Menschen oder sind wir seelenlos geworden, weil wir so dahin wie ein Blatt im Wind gerissen sind zwischen diesen Anforderungen der Welt da draußen, diesen Anforderungen, die da an uns gestellt werden und dieser Verunsicherung, wo wir auch in dieser Orientierungslosigkeit letztlich etwas brauchen, wonach wir uns ausrichten. Und da ist die Botschaft für mich, das, was uns verloren geht, wenn wir zu sehr im World Wide Web, haben es vorhin das Beispiel mit WLAN und Akku angesprochen. Das heißt, wenn wir so uns nur noch so in der Welt da draußen aushalten, dass wir dann vom Internet quasi verloren gehen und letztlich müssten wir ins Intranet, also nach innen wiederfinden, so in unsere eigene Mitte, da wo wir Kontakt zu unserer Seele finden können. Und das ist so die Bewegung, die es geht, dass die Menschen wieder von der Außenorientierung, wo sie verunsichert werden, wieder nach innen hineinspüren, Kontakt zu ihrer Seele finden, wo sie spüren, ah, da gibt es eine Instanz in mir, wenn ich mit der in Verbindung bin, dann gibt es mir sowas wie Vertrauen, sowas wie Gewissheit. Und das, glaube ich, ist ein zentrales Thema von uns allen, nicht bloß für Menschen, die in eine psychosomatische Klinik gehen.
Als Menschen sind wir also alle angesprochen, weil wir ganzheitlich sind, eben auch aus der Seele, dem Körper, dem Geist, Verstand, Vernunft bestehen. Jetzt sagen Sie, auf die Seele hören, das soll uns beschäftigen. Wir fragen natürlich jetzt auch heute, wie geht das denn? Für die einen ist das vielleicht leicht, weil sie so eine intuitiv, eine innere Stimme wahrnehmen haben, die auch pflegen, auch den Kontakt dahin pflegen. Andere sprechen eher von einem Bauchgefühl, von einer Intuition oder von der Herzensstimme. Für andere mag es wieder vielleicht auch der Heilige Geist sein, der sich in einem Gehör verschaffen möchte. Aber immer muss ich ja auch unterscheiden. Manches liegt ja auch verschüttet, verdeckt und muss überhaupt erst wieder an die Oberfläche geholt werden. Und es können auch viele andere Gefühlslagen darüber lagern, die aber nicht unbedingt dann immer Aufschluss geben über meine echte innere Stimme. Jetzt haben Sie sich daran gemacht oder für Sie hat das Thema eine ganz, ganz neue Brisanz bekommen. Auf die Seele hören. Sie sind ja auch dabei, daraus ein Buch zu schreiben, zu gestalten, weil Sie ja ganz viel mit diesem Thema selber beschäftigt sind. Was war der Anlass überhaupt zu diesem Thema, Herr Dr. Tischinger?
Also der konkrete Anlass zu diesem Thema war Anfang dieses Jahres der Tod eines Freundes und Kollegen. Er ist in den Bergen verunglückt und dieser Tod hat mich selber aufgerüttelt. Wir saßen noch eine Woche vorher bei einem Café zusammen, haben uns gefragt, was will denn das Leben von uns? Und dann plötzlich so in der Mitte des Lebens ist er sozusagen abgerufen worden und das hat mich sehr aufgerüttelt. Das hat mich so selber wachgerüttelt und deutlich gemacht, ja, unser Leben ist zu endlich und dass wir manchmal so leben, als hätten wir zwei Leben, aber letztlich, wenn wir verstehen, dass wir so quasi nur ein Leben haben, dann beginnt unser wirkliches Leben. Also dieser Tod, dieser unerwartete Tod dieses Freundes hat mich wachgerufen und hat mich selber so gefragt, bin ich verbunden mit meiner Seele? Was unterstützt mich in diesem beseelten Leben und was hindert mich an einem beseelten Leben? Und ich bin mir bewusst geworden, dass es sozusagen in unserem Leben oft daran liegt, dass wir zu wenig mit unserer Seele in Kontakt sind, weil wir zu schnell unterwegs sind, weil wir zu viel machen, weil wir in einem permanenten Tun-Modus sind und zu wenig in einem Seins-Modus sind. Und da habe ich für mich selber auf den Weg gemacht, so quasi mehr auch diesem Thema Raum zu geben in meinem eigenen Leben. Und dann hilft mir auch, selber ein Buch dazu zu schreiben, weil es mich selber angeht und dann mich intensiv damit zu beschäftigen. Und seitdem ich jetzt in dem letzten Jahr da mich beschäftige, spüre ich, wie ich auch noch mehr diese seelische Nöte von Menschen wahrnehme, wie schlimm es ist, wenn wir keinen Kontakt mehr haben zu dem, was ich Seele nenne, diesem in uns wohnenden Bewusstsein, dass es da eine Instanz gibt, der wir uns anvertrauen können, wie auch immer wir sie nennen, ob wir das Göttliche in uns nennen, Intuition. Mir geht es gar nicht um Begriffe, sondern dass wir uns Zeit nehmen, uns wieder nach innen zu wenden, von diesem nach außen gezogen sein, dass da diese modernen Medien ganz viel unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollen, dass wir am Tag durchschnittlich 83 Mal aufs Handy schauen. Das heißt, wir sind ständig beschäftigt, nach außen zu gucken, was passiert da in der Welt, ja, und gar nicht mehr uns genug Zeit nehmen, uns nach innen zu wenden, also nach innen zu schauen, im Gebet, in der Stille, in der Ruhe, in der Natur. Also die Einladung ist immer wieder, mich nach innen zu wenden, mir Zeit zu nehmen, wahrzunehmen, zu spüren, zur Ruhe zu finden, in das Sein zu finden und nicht mich im Tun zu verlieren. Das ist eine Aufgabe in dieser hektischen, in dieser, ja, Zeit, wo Druck, wo immer mehr Zeit ist Geld, Geld ist Anerkennung zum Motto geworden ist. Das ist so dieser Anlass für dieses Buch, Menschen wieder zu ermutigen, sich Zeit zu nehmen, nach innen sich zu wenden und da eine Entdeckung zu machen, dass wir alle so etwas wie eine Seele haben und dass wir uns dem anvertrauen dürfen.
Sie selber haben ja jetzt diesen Einbruch, dieses eigentlich schreckliche Ereignis, nämlich der Tod Ihres Kollegen und auch eines seelenverwandten Freundes, als eine göttliche Störung bezeichnet, ein Ereignis, das uns aufrüttelt. Das ist ja jetzt erstmal schon ein erster Schritt, dahin zu kommen, dass ich sagen kann, solche Ereignisse, die in jedem Leben passieren, sei es Krankheit, sei es irgendwie Unfälle, Unvorhergesehenes, Krisen, etwas, was überhaupt nicht funktioniert oder auch der wirklich dann Tod eines geliebten Menschen, was einen so ganz aus der Bahn wirft. Ja, wie komme ich denn überhaupt auch dazu, erstmal das als, ich sage mal, in Anführungsstrichen nur göttliche Störung zu bezeichnen und auch dann zu einem Ja mich durchzuringen und zu sagen, das ist auch etwas, was mich zu Wachstum anregen kann?
Ja, das Wort göttliche Störung ist für mich eine Hilfsweise, tiefer zu verstehen, dass in etwas, was uns so schicksalhaft ereignet und als Verlust, als Bedrohung, als Katastrophe, als Schicksalsschlag daherkommt, dass dahinter vielleicht ein Ruf ist und göttliche Störung, damit möchte ich ausdrücken, dass in diesem vielleicht Verlorensein im Alltag, weil wir so sehr im Tun und im Machen verloren gegangen sind oder im sorgenvollen Sein, dass da Gott so quasi etwas schickt, ja, wo uns aufruft, innezuhalten, zu sagen, Mensch, stimmt mein Leben so, wie ich es jetzt lebe? Also Krankheiten, Krisen, Schicksalsschläge, verstehe ich als Ruf der Seele von ganz innen, stimmt dein Leben so, wie du jetzt lebst? Ganz konkret bei diesem Tod meines Freundes war für mich plötzlich ganz klar, die Frage ist, lebst du ganz im Jetzt? Bist du jetzt da? Bist du jetzt lebendig? Und dass so quasi dieser Aufruf in einer Krise immer ein Ruf der Seele ist und uns helfen will, dass wir so leben, dass unser Leben stimmt, dass wir in einer stimmigen Weise unser Leben leben. Eine Patientin, die ich diese Woche verabschieden durfte, sie hat gesagt, ich bin jetzt 53 Jahre und ich habe jetzt erkannt, dass ich die letzten 53 Jahre nicht mein Leben gelebt habe, sondern ich habe das Leben anderer gelebt. Ich habe immer gemeint, ich muss 150% Leistung bringen, um anderen gerecht zu werden. Und hier habe ich gemerkt, nein, ich darf auch nur 70% Leistung bringen und vor allem das tun, was mir entspricht, was mir Freude bereitet, was für mich stimmt. Das heißt, für sie war diese Krankheit, die Krise, in die sie gekommen ist, so ein Wendepunkt in ihrem Leben, dass sie sagt, ich will mein Leben leben. Und es gibt ein schönes Buch, das heißt, was Menschen am Sterbebett bereuen. Und da beschreibt eine Palliativschwester, dass Menschen, wenn sie gefragt werden am Sterbebett, wenn sie etwas bereuen, dann ist es an erster Stelle, dass sie sagen, ich glaube, ich habe nicht mein Leben gelebt, sondern ich habe irgendwie nur Erwartungen anderer erfüllt oder es anderen recht machen wollen. Und deswegen ist es gut, dass quasi in unserem Alltagsbewusstsein immer wieder so eine göttliche Störung sich ereignet, dass wir rechtzeitig wieder eine Chance haben, aufzuwachen. Stimmt mein Leben jetzt so, wie ich es lebe?
Ist das eine Erfahrung, die Sie auch oft bei anderen Menschen machen? Beziehungsweise Sie beschreiben mir ja auch, dass Sie selber auch lange das gemacht haben, was andere von Ihnen erwartet haben. Ihr Weg zur Adula-Klinik war ja auch kein gerader, sondern Sie haben erstmal, wollten eigentlich eine Banklehre machen, weil das opportun erschien. Also Entscheidungen getroffen, die vernünftig erscheinen, vielleicht weil man eben damit die Erwartungen anderer erfüllt hat, ist das etwas, ja, was viele Menschen heute doch wozu sie neigen oder welche Menschen neigen dazu. Man könnte ja auch sagen, Wille und Vernunft können hier ja auch eine Instanz sein, um uns aus diesem Kreislauf der Erfüllung der Erwartung anderer herauszuholen.
Also, Sie sprechen etwas an. Mein eigenes Leben, ich glaube, ich war sehr geprägt so in diesem Modus Gehorche und Folge. Also, was wird von mir erwartet? Was wünschen meine Eltern? Was erwartet das Umfeld? Sozusagen, das ist eine alte Gangart und eine neue Gangart gibt. Die alte Gangart nenne ich Gehorche und Folge. Und wir haben neue Untersuchungen von, ja, eine Universität in den USA hat aktuell etwas publiziert, dass zum Beispiel bereits Kinder im Alter von 2 Jahren Antennen entwickeln. Was wird von ihnen erwartet? Welches Spielverhalten wird von den Eltern belohnt? Welches wird kritisch beäugt? Und sogar sie ihr Verhalten ganz früh danach ausrichten. Wofür werde ich belohnt? Wofür bekomme ich Anerkennung? Wofür werde ich geliebt? Und dementsprechend sich Verhalten. Das heißt, wir sind als Kinder, weil wir auch auf die Fürsorge anderer angewiesen sind, sehr geprägt, uns an das Verhalten der anderen auszurichten, um zu genügen, um angenommen, um geliebt zu sein. Das heißt, es ist unser aller Modus erstmal im Sinne auch einer kindlichen Entwicklung, uns zu orientieren, was wird denn erwartet, was ist gut, was soll ich tun, womit sind andere mit mir zufrieden. Das ist zunächst nicht schlecht, aber wenn wir ein Leben lang uns nur danach ausrichten, was andere von uns erwarten und in diesem Gehorche- und Folgemodus sind, dann kann es sein, dass wir eben nicht wirklich authentisch leben, sondern uns fremdbestimmt fühlen und spüren, wir sind unglücklich, wir sind nicht wirklich froh. Ja, und dann kommt jetzt praktisch die zweite Gangart ins Spiel und das ist für mich so diese neue Gangart. Statt Gehorche und Folge äußeren Instanzen wäre die neue Gangart Horche und Folge deiner Seele. Das heißt, Horche und Folge bedeutet Horche nach innen. Geh in Kontakt mit deiner Seele. Höre, was sie von dir möchte. Und da war für mich zum Beispiel dann ganz klar, so mit Anfang 20, als ich gemerkt habe, ich bin nicht mehr glücklich in dieser Aufgabe als Bankkaufmann. Ich muss mich neu auf den Weg machen. Ich kann da nicht bleiben, wo ich jetzt bin. Meine Seele, und das ist so das Prinzip der Seele, Seele möchte, dass wir uns entwickeln, dass wir unser Potenzial entfalten, dass wir die Liebe leben, dass wir sozusagen wachsen und reifen. Und dann können wir nicht da bleiben, wo wir sind, sondern müssen uns weiterentwickeln und dann manchmal auch weitergehen, loslassen, uns auf den Weg machen. Und da habe ich dann eben für mich gespürt, damit ich glücklich sein kann, muss ich loslassen, da wo ich bin, auch Unsicherheiten in Kauf nehmen, mich neu auf den Weg machen. Und dann habe ich gefühlt, dass so meine Seele mich führt. Und ich bin überzeugt, dass tatsächlich wir alle geführt werden, dass da etwas uns führen will zum Allerbesten hin. Ich nenne das jetzt einfach mal Seele. Und dem können wir uns anvertrauen. Und dann wird unser Leben gelingen. Aber das braucht diese Wendung nach innen, dieses Horchen auf die Bewegungen der Seele und dann diesen Bewegungen zu folgen. Und das ist so der neue Weg, statt dem alten außen orientiert und dann fremdbestimmt zu sein, selbst bestimmt zu leben und beseelt zu leben. Und darum geht es, glaube ich, in unser aller Leben.
beseelt zu leben, eine neue Gangart einzuschlagen. Das schlagen Sie vor. Also wenn man bisher nur den äußeren Stimmen gehorcht und fremdbestimmt ist, das mag auch so eine Stimme unserer Zeit sein, dass wir uns von außen gesteuert fühlen und damit auch unglücklich sind. Gleich geht's weiter hier auf die Seele hören in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich bin im Gespräch mit Dr. Michael Teschinger. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfe heute mit dem Thema auf die Seele hören. Ich bin im Gespräch mit Dr. Michael Teschinger. Er ist Chefarzt der Adula Klinik in Oberstdorf, einer psychosomatischen Fachklinik. Außerdem ist er Buchautor und Diplom-Theologe. Zuletzt hat er über die Selbstliebe ein Buch herausgegeben, Weg der inneren Heilung, oder auch ein Buch, Jeder Tag ist ein geschenktes Leben, Herr Dr. Teschinger. Und jetzt auf die Seele hören, das geht alles in eine Richtung, eine Seite, die heute oft im Leben unterrepräsentiert ist, könnte man sagen. Wir leben in einer unsicheren Zeit, in der wir sehr viel Orientierungslosigkeit wahrnehmen, uns fragen, wem können wir glauben? Wir leben sehr in der Orientierung auf das Außen. Wir sind ständig in Kontakt, mit online zu sein, mit dem Handy. Was kommt Neues rein? Das verwehrt und verschüttet aber den Blick nach innen und auch den Blick auf die eigene Seele, auf die Stimme, wo Sie sagen, jeder erfährt auch eine Lebensführung. Auf das Thema sind Sie gekommen, weil Ihr bester Seelenfreund und Kollege Anfang des Jahres verunglückt ist, und das hat Sie selber auch erst einmal ein bisschen herausgerissen, sag ich mal. Sie bezeichnen das jetzt als eine göttliche Störung und schlagen vor, eine neue Gangart einzuschlagen, eben nicht nur auf diese äußeren Stimmen, Anforderungen zu hören, das Leben so zu gestalten, wie andere es wünschen oder wie man es erwartet, sondern von dieser alten Gangart umzuschalten auf Horche und folge dem Ruf deiner Seele. Da müssen wir natürlich jetzt auch noch genauer fragen, wie erfahre ich meine Seele? Aber eine Frage vorab vielleicht auch noch, ist das denn auch irgendwie ein Erbe, was Sie jetzt weitertragen? Dass das sozusagen das, was in Ihrem Freund und Kollegen gelebt hat, dass Sie da irgendwo auch eine Aufgabe sehen, das vielleicht auch in die Öffentlichkeit zu bringen mit einem Buch und damit auch wieder Menschen Wege zu eröffnen, zu sich und zu einer Heilung zu finden?
Ja, es ist tatsächlich so, dass es wie so ein Erbe ist, dass dieser Freund für mich wirklich ein beseelter Mensch war. Er hat auf eine ganz besondere Weise dem Ruf seiner Seele gefolgt. Und er war so inspiriert und so wirklich authentisch. Und es ist so mein Anliegen auch wirklich so, auch dieses Geschenk, wie er auch mir vorgelebt hat, wie ein beseeltes Leben gelingen kann, das auch weiterzutragen. Das ist wirklich mir auch bewusst geworden, ist bei der Beerdigung dieses Freundes, wie viele Menschen gesagt haben, wie dankbar sie sind, ihn gekannt haben, weil er ihnen was geschenkt hat im Sinne von einer Erfahrung, von einer Weisheit, von einer Lebensschulung. Also das heißt, er hat so viele Menschen inspiriert, und diese Inspiration ist dadurch möglich geworden, weil er für mich ein Mensch war, der tief verbunden war, der tief in seiner Seele zu Hause war. Ich möchte es mal mit Karl Valentin sagen. Karl Valentin sagt, ich komme mich morgen mal besuchen, mal schauen, ob ich zu Hause bin. Und dieser Freund, er war bei sich zu Hause. Also der war wirklich zu Hause in seiner Seele. Und das ist so mein Anliegen, auch deswegen dieses Buch zu Ehren von ihm zu schreiben, um dieses Geschenk, diese Freundschaft auch zu ehren. Ein beseeltes Leben, wie ist das möglich? Wie können wir leben? Was hilft uns? Was unterstützt uns? Und vor allem, wie erfahre ich den Kontakt zur Seele? Diese Frage haben Sie gerade gestellt. Da möchte ich ganz kurz gleich was dazu sagen. Mir geht es nämlich in dem Buch nicht darum, zu philosophieren, was ist denn Seele? Wie ist dieser Begriff zu verstehen? Sondern mir geht es vor allem darum, wie erfahre ich, wie erfährst du deine Seele? Ich erfahre Seele als in mir eine Bewegung in meinem Inneren, da öffnet sich etwas, da geht etwas auf, da kommt etwas ins Fließen. Wenn ich vor einer Entscheidung stehe, dann spüre ich, ja, das stimmt. Ich will diesen Weg gehen. Das stimmt, das füllt mich mit Freude an. Das lässt in mir etwas aufgehen. Und das andere, das Gegenteil ist also Nichtstimmigkeit zu fühlen, wenn ich vom Kopf her denke, ja, das müsste ich eigentlich tun oder das erwartet man doch oder was denken andere, wenn ich mich jetzt so oder anders entscheide, dann macht innerlich etwas zu, also ein Gefühl von Nichtstimmigkeit, ich verkrampfe innerlich, da bekomme ich zum Beispiel so im Bauch so wie so Magenkrämpfe und ich spüre, ich werde ganz klamm und das ist ein Gefühl von Nichtstimmigkeit. Also meine Seele sagt, ach, das stimmt nicht, das fühlt sich nicht stimmig an. Also dieser Weg, du würdest es nur tun, um anderen gerecht zu werden, es stimmt aber auf der seelischen Ebene für dich nicht. Das heißt, wir können in uns selber sowohl die Erfahrung von Stimmigkeit machen, wo meine Seele sagt ja, und die Erfahrung von Nichtstimmigkeit, wo meine Seele sagt nein. Und das ist sozusagen etwas, was in uns allen sich manifestiert, wenn wir unsere Seele befragen, so quasi nach innen hinein spüren, da geht es um ein Spürbewusstsein, dann können wir erspüren, stimmt das? Oder stimmt das nicht? Und in dem Stimmen steckt ja schon das Wort Stimme drin. Also da gibt es wie eine Stimme in mir, die Stimme der Seele, die Stimme des Herzens, die Stimme Gottes, wie auch immer wir es nennen. Aber da ist eine Stimme in mir, die zu mir sprechen will und ich kann sie hören. Aber sie ist eine leise, eine zarte Stimme. Und die Stimmen der Welt da draußen sind oft sehr laut. Das heißt, ich muss mir Zeit nehmen. Ich muss mir Ruhe gönnen, nach innen mich wenden, um diese zarte Stimme meiner Seele hören zu können.
Also ein Plädoyer sozusagen auch für ein achtsames Leben, für einen achtsamen Umgang mit sich und auch anderen Menschen. Die Frage, die Sie beschäftigt, sagen Sie, wie erfahre ich meine Seele? Wollen Sie angehen von einem phänomenologischen Zugang, also zu fragen, was passiert denn bei mir? Geht da auch etwas auf, wie Sie sagen, ja, bei mir, da weitet sich vielleicht so dieses Brustgefühl oder da geht etwas auf oder ich spüre das, was stimmig oder nicht. Ich darf auch den Mut haben, anders zu sein und nicht nur eben fremde Anforderungen erfüllen zu müssen. Und Sie sprechen von einem Spürbewusstsein. Jetzt gibt es ja, wie Sie sagen, auch Bedingungen, die das jetzt erleichtern oder verhindern, wie ich jetzt Kontakt bekommen kann oder wo ich besonders vielleicht achtsam bin. Sie sprechen da auch von diesen Momenten des Seins. Also wenn ich im Seinsmodus bin, kann sich die Seele zeigen, kann sie kreativ werden, kann sie zu meinem wahren Wachstum mich auch anleiten, damit ich mich in meiner ganzen Originalität entfalten kann. Das ist ja auch etwas zutiefst Christliches. Sie stellen dagegen den Tun-Modus, dass wir gedanklich weiterarbeiten, aber selbst muss ich jetzt natürlich auch mal fragen, im Tun können wir ja auch genauso bei uns sein. Also wenn wir eine Seite der Medaille spiegeln, dann heißt das nicht, dass wir die andere unter den Tisch fallen lassen, will ich jetzt mal sagen, sondern dass wir das ganze menschliche Sein und wie wir bestehen aus eben Leib, Seele, Geist, dass wir das auch mit Vernunft natürlich, die ist uns ja auch oft ein Wegweiser, dass wir das zusammen alles bringen können, also auf einen Nenner oder in eine Harmonie, in ein Gleichgewicht, dass wir zwar wahrnehmen, da gibt es Gegenspieler, da gibt es aber auch meine innere Stimme, aber auch will die nicht auch angeleitet sein.
Ja, es geht um ein Gleichgewicht zwischen dem Tun-Modus und dem Sein-Modus und wir modernen Menschen verfallen zu sehr in den Tun-Modus. Das heißt, ich mache mal ein Beispiel. Wir sind an der Arbeit und kommen nach Hause und arbeiten auch im Kopf noch weiter. Wir sind gedanklich noch immer mit beschäftigt mit der Arbeit und unser Denken, also Tun-Modus, meint nicht nur, dass wir sozusagen tatsächlich etwas tun, sondern dass wir auch gedanklich tun und gar nicht zur Ruhe kommen. Und als Ausgleich brauche ich tatsächlich diese Momente des Seins. Ich frage dann meine Patienten immer, was sind so Momente des Seins, wo du spürst, da kannst du den Kontakt zu deiner Seele ermöglichen. Und dann kommen so Sätze wie oder Worte wie in der Stille oder in der Natur oder eine bestimmte Musik oder wenn ich kreativ bin oder im Verzichten, im Weglassen, im Fasten oder in einem Ritual, beim Beten oder wenn ich mich in Dankbarkeit übe oder wenn ich einfach nur langsam werde, achtsam bin. Das sind so Erfahrungen von Patienten, die sagen, ja, wenn ich so sozusagen mich ausrichte, dann habe ich eher eine Chance, den Kontakt zu meiner Seele zu spüren. Im Gegensatz dazu kann ich aber auch den Kontakt zu meiner Seele verhindern. Da sagen Patienten, wenn ich sie frage, und wie verhinderst du den Kontakt zu seiner Seele? Sagen sie, ja, wenn ich im Stress bin, wenn ich so sehr im Hasten bin, wenn ich nur noch am Reden, am Reden, am Reden bin, gar nicht mehr am Hören, am Hören, am Hören, wenn ich zu sehr mich mit Medien beschäftige, zu sehr halt mit Außenorientierung mich beschäftige, wenn ich nur noch den Kopf entscheiden lasse, wenn ich gar nicht mehr meinen Körper spüre, dann verhindere ich den Kontakt zur Seele. Also wir haben praktisch eine Wahl, Bedingungen zu schaffen, die uns helfen, den Kontakt zur Seele zu ermöglichen, oder Bedingungen, oft gar nicht bewusst, sondern unbewusst, herzustellen, die den Kontakt zur Seele verhindern.
Das ist zumindest auch mal ein positiver Ausblick. Denn wie Sie sagen, wenn wir in einer Le Zeit leben, in einer Umwelt leben, in der wir uns oft sehr fremdbestimmt fühlen, dann geht damit ja auch eine gewisse Ohnmacht einher, dass wir meinen, wir können eigentlich gar nicht direkt eingreifen oder haben gar keine Möglichkeiten. Aber hier hätten wir eine Möglichkeit, die uns scheinbar aber dann doch umso schwerer fällt. Also so einfach das klingt, auf die Seele hören, scheint es ja heute doch umso schwieriger zu sein, genau diesen Abschaltmodus zu finden, wie Sie sagen, also in den Momenten des Seins zu sein, wie Sie Patienten da schildern und Beispiele nennen. Und für den einen ist es die Stille, für die Natur, die Musik oder auch eben der Verzicht auf zu viel oder das Beten, ein Ritual, die Dankbarkeit und was alles dagegen steht, ist der Stress, das Hasten, die Medien, das vielleicht sich nur noch im Beschäftigungsmodus oder Tunmodus zu befinden, im Reden und ja, der Kopf arbeitet immer weiter oder auch nur noch ganz alleine. Das scheint die Schwierigkeit zu sein, aber auch da. Ja, fand ich das ganz toll, wie Sie so sagen. Wir haben etwas, was uns jederzeit zur Verfügung steht. Das ist die Natur. Sie ist offen und immer, immer zur Verfügung. Natürlich in den Jahreszeiten sehr unterschiedlich, aber es ist wie eine Powerbank und da kann man auch den Akku wieder aufladen. Und da gibt es ja auch schon interessante Forschungen, wie das Grün des Waldes oder der Wald überhaupt wirkt. Also die ganz einfachen Dinge. Vielleicht ist das auch wieder so ein Mantra zurück zu dem Einfachen, auch zurück zur Natur, zurück zu dem, was vor der Haustür vielleicht manchmal liegt, nicht immer. Aber an dieser Stelle darf ich auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einladen. Wie geht es Ihnen dabei? Haben Sie auch Schwierigkeiten, auf die Seele zu hören oder gute Erfahrungen gemacht? Sie können uns das jetzt hier gerne mitteilen. Unter der 089-517-008-008 können Sie sich direkt hier am Gespräch beteiligen oder mit Dr. Tischinger auch ins Gespräch kommen. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89-517-008-008. Und nach der Musik geht es hier weiter mit unserem Thema auf die Seele hören. Auf die Seele hören, das ist ein Thema, was auch offensichtlich Anklang findet. Ich bin im Gespräch mit Dr. Michael Tischinger. Er ist Chefarzt der Adula Klinik, einer psychosomatischen Fachklinik in Oberstdorf und zugeschaltet aus dem Studio in Balderschwang heute. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich begleite Sie durch die Sendung und jetzt darf ich eine erste Hörerin begrüßen. Hier auf Sendung sind Sie. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Herr Dr. Tischinger, guten Morgen. Ja, erstmal vielen Dank für die Sendung, weil wegen den Seinsimpulsen auch und so. Ich habe ja auch ein bisschen Erfahrung mit Psychotherapien und alles. Aber was ich mir manchmal so als Frage stelle und das, was auch ein bisschen dann so als Belastung kommen könnte, ist, ob das dann auch ja mit den Geboten Gottes und so im Einklang ist. Aber das ist dann immer eine schwierige Sache. Dazu vielleicht, wenn auch so Gedanken kommen beim Gebet, die störend sind, die auch grausam sind oder so wie Zwangsgedanken. Vielleicht, dass man dazu was sagen könnte und noch dazu, wie das denn ist mit zum Beispiel mit Medikamenten, ob man Medikamente nehmen muss oder ob man auch sagen kann, ich will das ganz ohne versuchen.
Danke erstmal für Ihre Fragen. Ich fange mal von hinten an, also die Frage nach den Medikamenten. Ich glaube, dass, wenn ich jetzt zurück in die Geschichte der Psychotherapie, der Psychiatrie schaue, dann gab es so bis 1950 keine wirklichen guten Medikamente und dann mussten bei bestimmten psychischen Krankheitsbildern Menschen sogar sie verwahrt werden oder es gab keine Möglichkeit, sie gut zu versorgen, sodass es auch einfach ein Segen ist, dass wir heutzutage eine Palette von unterschiedlichen Medikamenten zur Verfügung haben. Man könnte sagen, es ist auch ein Geschenk Gottes, dass die Menschheit mittlerweile im Gegensatz zu vor 50 Jahren jetzt unterschiedlichste Behandlungsmöglichkeiten hat, auch Medikamente. Also da ist so das Spektrum der Unterstützungsmöglichkeiten größer geworden. Also es ist einerseits ein Segen, dass es Medikamente gibt. Auf der anderen Seite gibt es eine Gefahr, dass man zu schnell zu viel Medikamente verordnet. Ich persönlich denke da zum Beispiel jetzt an das Ritalin-Verschreibeverhalten bei ADHS, dass ganz, ganz viele Kinder in meinen Augen oft zu schnell und auch vielleicht unnötigerweise ein Medikament verschrieben bekommen, wo es gar nicht hilfreich oder notwendig ist. Das heißt, es kann beides sein, es kann Segen und kann Fluch sein. Und in der individuellen Situation ist es immer abzuwägen, für mich, da wo ich jetzt bin, inwieweit ist es hilfreich, unterstützt es mich oder ist es vielleicht hinderlich? Da kann ich jetzt natürlich in Ihrem Fall nicht konkret sagen, für Sie ist es jetzt günstig oder nicht günstig, aber einfach in dieser Abwägung, in diesem Spannungsfeld, es ist ein Segen, dass wir Medikamente zur Verfügung haben und es gibt eine Gefahr in unserer modernen Welt, zu viel, zu schnell Medikamente zu verschreiben. In diesem Spannungsfeld bewegen wir uns und da ist sozusagen letztlich auch wieder jeder Einzelne auch gefordert zu sagen, ich bin letztlich verantwortlich für mein Leben, ich bin der Experte meines eigenen Lebens auch. Natürlich günstigerweise in Verbindung mit einem Arzt, einem Therapeuten, immer wieder auch zu schauen, was stimmt, was ist zu viel, was wäre zu wenig. Und da glaube ich auch, dass wir, wenn wir in Verbindung mit unserem Inneren sind, dass wir dann auch spüren, stimmt es nicht, möchte ich mehr oder weniger davon nehmen. Also Psychotherapie, Medikamente sind alles Hilfsmittel, um uns zu helfen, auch sozusagen ein gutes, ein gelingendes Leben zu führen. Sie haben es vorhin auch gesprochen, wenn Zwangsgedanken da sind, so auch da die Unterscheidung der Geister, was ist jetzt quasi ein eher krankhafter, zwanghafter Gedanke, der jetzt nicht wegleitend sein darf, sondern jetzt eher aus einer Angst heraus oder aus einer vermeintlichen Sicherheit heraus mich einengt. Die Seele will uns immer weiten. Sie will uns öffnen für das Leben. Und da braucht es auch ein Vertrauen, dass wir in uns diese Unterscheidung der Geister auch natürlich mit Hilfe von Fachleuten treffen können. So, was wäre jetzt ein krankhafter Gedanke, der mich einengt? Und was ist aber wirklich so die Stimme der Seele, die mich weiten will, die mich öffnen will, die mich dem Leben auch hin öffnen darf? Und da möchte ich Ihnen wünschen, dass Sie diesen Weg, den Sie begonnen haben, einfach mutig weitergehen, dass Sie haben schon angesprochen, dass Sie sich Hilfe geholt haben und dass Sie da immer deutlicher auch spüren und Vertrauen haben können. Ja, ich bin in Verbindung so mit meiner innersten Wahrheit, mit meiner Seele und mein Weg ist ein guter Weg. Das heißt nicht, dass es immer ein einfacher Weg ist, aber es ist mein Weg. Ich gehe meinen Weg und das wünsche ich Ihnen, dass Sie so im Vertrauen gehen können und in dieser Gewissheit, ich gehe meinen Weg.
Ja, danke.
Danke Ihnen für den Anruf. Alles Gute und auch, dass Sie da eine ganz gute Begleitung finden oder haben. Gottes Segen Ihnen und auf Wiederhören nach Köln. Und weiter geht's ins Ruhrgebiet. Da bin ich jetzt mit Herrn Schenk verbunden. Ich grüße Sie.
Ja, recht schönen guten Morgen, Frau Engert. Schönen guten Morgen, Herr Dr. Tierschinger. Diese Sachen brennen mir seit vieler Zeit auf den Nägeln. Die Sache mit eben dem Urvertrauen, sage ich jetzt mal. Und wer kein Urvertrauen hat, wird immer Schwierigkeiten haben im Leben. Das ist meine Überschrift. Das Spürbewusstsein kommt meines Erachtens nur aus dem Urvertrauen. Dann wissenschaftlich, biologisch und psychosozial ist das also so wichtig. Ich zitiere, ja, Frau Mebes kann ich nicht wörtlich zitieren, aber Sie werden sie bestimmt kennen, die also da schon über 100 Bücher geschrieben hat Und wenige Leute hören da drauf bestimmt die Richtung der Fake News.
Ja, danke
ja,
schön.
Vielen Dank für Ihr Plädoyer. Sie haben das Wort Urvertrauen angesprochen, dass wir so als Menschen, wenn wir so in der Schwangerschaft sozusagen als wachsendes Embryo da sind, dann machen wir so Erfahrungen erstmal. Ich bin, wir entdecken, dass wir sind, dass wir praktisch unseren Daumen in den Mund nehmen können, dass wir fahren, ich bin da und offensichtlich bin ich gewollt. Und die zweite Erfahrung, ich wachse und reife. Und das ist sozusagen diese Urerfahrung von ich darf sein und ich darf mich entwickeln. Und dann, wenn wir aber im Leben sozusagen uns sozusagen auf den Weg machen, dann werden wir aber auch verletzt. Viele Menschen erleben auch Traumatisierungen und diese Traumatisierungen können dazu führen, dass wir quasi in diesem Urvertrauen auch beschädigt sind, dass dann auch wir uns vielleicht schwer tun, so den Kontakt zur Seele zu spüren, weil sich die Seele wie zurückgezogen hat. Und dann brauche ich so quasi im Leben wieder diesen Mut, uns neu diesem Vertrauen zu öffnen, dass wir uns wieder auf den Weg machen, wie kann ich mir vertrauen, wie kann ich dem Leben vertrauen, wie kann ich Gott vertrauen. Und das ist letztlich so eine Aufgabe von uns allen, in diesen Rhythmus des Lebens zu kommen, also diese Vertrautheit, immer wieder Mut zu fassen, immer wieder Vertrauen zu fassen. Und ich glaube, wenn wir eben in Verbindung sind mit diesem, ich nenne das jetzt mal das Göttliche in uns, die Seele, dass wir spüren, da ist ein Urgrund. Und das erleben Patienten bei uns so, dass sie sagen, ich spüre, da ist etwas, ein Kern, dem ich zutiefst vertrauen kann. Da ist etwas wie ein Licht und da ist etwas in mir. Ich kann wieder neu vertrauen. Und das wünsche ich Ihnen, das wünsche ich uns allen, dass wir, wenn wir verletzt worden sind im Urvertrauen, dass wir nicht das als Damoklesschwert sehen und da ist nichts mehr möglich, sondern dass es wieder neu wachsen kann, dass wir uns da auf den Weg machen können, neu Vertrauen zu finden. Und es hat für mich ganz viel mit dieser Verbindung zur Seele zu tun, dass da in uns etwas ist, einen Urgrund in uns gibt, dem ich vertrauen kann.
Vielen Dank, Herr Schenk. Alles Gute ins Ruhrgebiet. Und ja, vielleicht auch mir ist da auch so der Gedanke gekommen, dass auch wenn man eben mit einem Defizit vielleicht auf die Welt kommt, dass dann nicht die Würfel für alle Zeiten gefallen sind, sondern dass wir auch im Glauben gerade diese Dimension des Heilens haben oder dass da der Heiland gekommen ist, eben nicht für die Gesunden, sondern für die Kranken. Ja, dass hier schon auch ein Referent öfters gesagt hat, ja, wenn wir doch Gott als Personalcoach ernster nehmen würden, dann würde auch mehr vielleicht geschehen, auch mehr Heilung, dass aus einem Defizit eben auch eine Aufgabe erwachsen kann, mit der wir auch vielen anderen Menschen helfen können, weil wir uns vielleicht viel besser hineinversetzen können. Und das ist ja auch das, was Sie gesagt haben, Herr Dr. Tischinger, in dem Moment, wo ich den Tod eines nahestehenden Menschen zu verkraften habe, bekomme ich vielleicht eine ganz neue Wachheit und Sensibilität für die Aufgabe, die damit verknüpft ist. Und das kann auch wieder ein Wachstum dann bedeuten. Weiter geht's mit einem Hörer, einer Hörerin aus dem Raum von Köln. Ich begrüße Sie.
Ja, guten Tag, Herr Bissinger. Ja, ich kann da gleich anschließen. Mein Problem war, das erkenne ich aber auch jetzt erst, nach leidvollen Jahren, meine ganzen Verwandten mütterlicherseits waren Beamte gewesen und so weiter. Und ich war kein guter Schüler, jedenfalls damals nicht, aber in Deutsch war ich gut, habe dem dann auch zugestimmt, bekam dann aber eine Stelle mit, wo ich also 500 Akten pro Woche erledigen musste, kam aber nicht weg von der Stelle. Dann wurde ich also mit der Zeit psychisch krank, man hat mich dann in die vorzeitige Pensionierung mit 32 Jahren hineingetrieben. Ich habe dann Abendgymnasium gemacht und so weiter. Und ich muss da ganz kurz erzählen, vorher, da war ich also dann auf der Handelsschule gewesen, hatte da gute Noten und dann sind meine Eltern mit mir nach Neuss gefahren zum Kollegium Marianum, weil ich Priester werden wollte. Also dann habe ich mir das aber nicht zugetraut, weil ich sagte, dann bist du ja wieder gehänselt wegen Sprachfehler und so weiter. Und dann war ich in die psychische Krankheit da hineingetrieben worden und dummerweise habe ich mich dann bereit erklärt, mit 32 Jahren mich vorzeitig pensionieren zu lassen. Habe dann versucht, wieder reinzukommen, weil sie eben sagten, ja, wieder Vertrauen fassen und so weiter. Ich habe also dann laufend gesagt, ich bin gesund. Dann haben die aber immer gesagt, sie sind nicht gesund. Dann habe ich verschiedene Tests durchlaufen müssen, die ich dann nach deren Meinung dann nicht bestanden habe, dann haben alle Gerichte gesagt, nein, du bleibst pensioniert und so weiter, obwohl ich längst wieder gesund wäre. Ich hatte auch andere Gutachten dann gehabt, die mir Gesundheit attestierten. Das wurde mir aber alles nicht geglaubt. Dann bin ich
inzwischen katholisch geworden. Vielleicht können Sie das mal ein bisschen fokussieren, ob Sie da noch die sozusagen auf Ihre eigene Stimme irgendwie.
Ja, meine Frage ist jetzt, ich sehe das vielleicht als Fügung an, dass ich jetzt Priester werden sollte. Ich habe aber leider jetzt immer bis heute Absagen bekommen. Jetzt auf Ihre Einwand her, man soll wieder Vertrauen fassen, man soll nach vorne blicken, darum bemühe ich mich. Ich weiß jetzt nicht, ob Gott das dann doch nicht will, dass ich Priester werde, weil es bisher nicht geklappt hat mit meinen Bewerbungen.
Also erstmal danke für Ihr sehr persönliches sich mitteilen und es berührt mich, wie Sie kämpfen, wie Sie sich einsetzen, wie Sie sozusagen sich nicht zufrieden geben wollen, dass Sie mit 32 Jahren früh pensioniert worden sind, sondern sagen, ich habe eine Aufgabe, ich habe einen Wert und ich glaube, dass es genau darum geht, wenn wir mit unserer Seele in Verbindung sind. Ein Patient hat mal gesagt, wenn ich meine Seele spüre, dann spüre ich meine Würde, meinen Wert als Mensch. Also in unserer Gesellschaft wird unser Wert ja häufig an einem Beruf festgemacht. Bist du berufstätig, bist du wertvoll, bist du berentet, bist du nicht wertvoll? Das ist ja ein Diktat unserer gnadenlosen Leistungsgesellschaft, dass wir Menschen, die ob früh berentet oder regulär berentet, dass die so entwertet werden in unserer Gesellschaft. Du leistest scheinbar nichts und das ist auch eine Verurteilung. Und wenn wir aber mit unserer Seele in Verbindung sind, dann können wir erstmal spüren, mein Wert als Mensch, meine Würde ist unantastbar und ist nicht abhängig davon, ob ich leiste oder nicht leiste, ob ich einen bestimmten Beruf ausführe oder nicht. Und das wünsche ich Ihnen so mal erstmal als Grundlage, unabhängig davon, welchen Weg Sie weitergehen, welchen Beruf oder Berufung Sie leben, dass Sie tief in Ihnen wissen, meine Würde, mein Wert als Mensch ist unabhängig davon, ob ich jetzt den Weg des Priesters gehe oder einen anderen Weg gehe. Mein Wert als Mensch ist davon unabhängig. Und dann entsteht auch so ein freier Raum. Dann können wir auch gelassener und froher gehen. Dann müssen wir uns nicht zu sehr in eine Richtung verkrampfen und unser Wert ist davon abhängig, ob dieses oder jenes gelingt. Und das wäre so jetzt meine Inspiration, die ich Ihnen geben möchte. Schauen Sie mal, was geschieht, wenn Sie wirklich in sich gewiss sind, meine Würde, mein Wert hängt nicht davon ab, ob ich diesen Beruf, diesen Weg gehen kann, darf oder nicht. Und wenn Sie da ganz, ganz tief davon überzeugt sind, dann schauen Sie mal, welcher Weg geht auf, wohin öffnet sich Ihr Weg, was kommt Ihnen entgegen, welche Tür öffnet sich. Manchmal klopfen wir immer an eine andere Tür und sehen gar nicht, dass daneben eine andere Tür sich öffnen will. Also das möchte ich Ihnen einfach so als Wunsch mitgeben. Seien Sie sich Ihres Wertes, Ihrer Würde gewiss. Treten Sie einen Schritt von der bisherigen Tür zurück und schauen Sie nochmal, wo geht denn vielleicht eine neue Tür auf? Wohin will mich Gott führen? Da wünsche ich Ihnen wirklich diese Gewissheit, dass Sie als Mensch wertvoll sind und unabhängig, welchen Weg Sie gehen.
Alles Gute und Gottes Segen Ihnen auf diesem Weg, ja, zu Ihrer Würde, zu Ihrer Wertschätzung. Vielen Dank für den Anruf. Und weiter geht's mit einer Hörerin aus dem Raum Frankfurt. Ich begrüße Sie.
Ja, guten Tag. Mir geht gar nicht aus dem Kopf ein Buch Trau deiner Seele von Wunibald Müller. Das ist schon älter. Und das liegt bei mir eigentlich so ganz oben drauf. Man kann immer wieder, ja, sich auch da aufrichten lassen. Ja, und dann habe ich noch ein anderes Buch hervorgeholt. Das erschien in einem Hamburger Verlag, ohne das jetzt allzu sehr im Einzelnen zu zitieren, mit dem Buchtitel Zufall. Und der letzte Beitrag ist von Yogeshwar, dem Wissenschaftsjournalisten, das ist ein wenig unintuitiv von mir. Also ich sollte dann mehr auf meine Seele hören und vielleicht einbauen, dass, als Sie gerade von der Antenne sprachen, bei mir von dem DAB-Gerät die Antenne ein wenig abbrach übrigens. Und Yogeshwar sagt, es kommt eigentlich auf die Haltung an, also nicht alles sagen, was man kann, nicht jede Stelle annehmen, die einem angeboten wird. Das ist natürlich, wenn jemand Physiker ist und so begabt, leicht gesagt. Das, ja, also er beschreibt, wie er fast im Himalaya, also in seinem Rucksack, nur zufällig an dem Tag noch ein Gerät dabei hatte, um sich da wieder rauszuholen. Und also im Denken an ihren verstorbenen Freund, alles Gute, ja.
Dankeschön.
Hallo? Ja. Gerne würde ich zu diesem Thema Zufall, was Sie da berührt hat in diesem Buch, was sagen. Und zwar, Zufall bedeutet es nicht, es fällt uns etwas zu. Von irgendwoher wird uns etwas entgegengeworfen. Also ein Ball, der uns zufällt, wird ja von irgendwoher uns zugeworfen. Und dann steckt zufällig, also in dem Wort Zufall auch zufällig, das Wort fällig, denn dass mir das zukommt, was gerade fällig ist, was ich gerade brauche. Also wenn wir Menschen so offen sind, dass das, was uns das Leben so gibt oder uns geschenkt wird, uns so als Zufall so quasi entgegenkommt, dass wir da neugierig und offen sind und sagen, Mensch, was will Gott oder das Leben mir da jetzt gerade in die Hände legen, das nicht einfach so abtun, ach, das war jetzt nur ein Zufall, sondern da vielleicht zu sagen, ah, jetzt bekomme ich vielleicht gerade das, was ich brauche, ja. Also, dass mir immer wieder auch Dinge geschenkt werden. Also, wenn ich so in einer Haltung des Empfangens bin, dann kann ich auch, Sie haben vorhin auch von der Haltung gesprochen, dass es immer wieder um die Haltung geht, dass ich mit offenen Händen, mit einem offenen Herzen dem Leben begegnen und das, was das Leben mir zufallen lässt, es in die Hände nehmen und schau, was will das mir jetzt sagen? Was will es mir helfen oder wohin will es mich vielleicht führen? Also, dass wir mit sehr offenen, wachen Augen so den Dingen begegnen, die scheinbar so zufällig sind und das vielleicht auf einer tieferen Ebene als ein Geschenk betrachten und etwas, was uns da auf einer höheren Ebene auch unterstützen will in unserem jetzigen Leben.
Vielen Dank für Ihren Beitrag. Alles Gute Ihnen. Auf Wiederhören. Und jetzt noch zu Frau Amann, die uns aus Argenbühl erreicht hat. Ich grüße Sie hier in der Sendung.
Ja, grüß Gott, hallo, grüß Sie. Und zwar ganz praktisch, vielleicht ganz kurz, ich habe auch ein sehr traumatisches Leben hinter mir und auch von Kindheit her schon mit Suchterfahrung und alles Mögliche. Und habe das aber jetzt ganz gut so hingebracht, immer auch mit Hilfe von unserem Herrgott, weil ich vom Glaube her sehr wachsen konnte. Oft erlebe ich auch wieder Situationen, wo ich dann so angetriggert werde, wo ich aber dann Gott sei Dank schnell merke, aha, woher es kommt und ich kann mich da wieder gut einbringen und mich wieder zurückhole. Und das ist meine Frage. Das läuft alles so vieles über mein Tun noch. Und wenn ich jetzt zum Beispiel noch älter werde und da kommen ja die alten Erinnerungen wieder so hoch. Und meine Frage ist, inwieweit habe ich da nachher denn noch Einfluss drauf, wenn ich also jetzt das nicht mehr so steuern kann, wenn ich zum Beispiel Alzheimer kriegen würde? Würden da die alten Verletzungen und das Alte, was da war, wieder so ganz arg in den Vordergrund kommen? Oder haben Sie da Erfahrungen schon?
Ja, Sie sprechen über das Älterwerden und ich möchte da ein Stichwort Ihnen geben, die innere Freiheit des Älterwerdens. Das heißt, wenn wir älter werden, dann sind wir sozusagen ein Stück freier als die jungen Menschen und wir können in dieser inneren Freiheit vielleicht nochmal Themen des Lebens, die uns nochmal gegeben wird, alte Erinnerungen, auch nochmal begegnen, aber mit einer neuen Freiheit, vielleicht mit einer neuen Gelassenheit. Und wenn uns Themen begegnen, egal ob jetzt in einem Zustand von Gesundheit oder dann Krankheit, weil wir Alzheimer haben, dann geht es vielleicht darum, dass da nochmal was rund werden will, dass da nochmal was auftaucht, damit wir eben, sage ich mal, vielleicht nochmal unseren Segen geben, dass da etwas, Sie haben von dramatischen Ereignissen gesprochen, dass wir jetzt in der Rückschau vielleicht sogar erkennen, das Traumatische, was hat es mir auch im Leben Gutes ermöglicht, wodurch hat es mich auf den Weg gebracht. Also, dass wir sowieso in Frieden kommen, in Gelassenheit und das wünsche ich Ihnen, das wünsche ich uns allen, wenn wir so ins Älterwerden gehen, dass die Dinge, die da nochmal auftauchen, so aus dem früheren Leben, dass sie vielleicht so unseren Segen noch wollen, damit wir so dann auch eines Tages gut gehen können, dass wir innerlich in Frieden sind und sagen, ja, ich kann jetzt loslassen, ich bin ausgesöhnt Und da glaube ich, tatsächlich ist so diese Lebensphase des Alters nochmal eine zweite Chance, uns mit Dingen auszusöhnen. Und deswegen haben Sie keine Sorge, wenn da nochmal irgendwie Themen kommen, vielleicht auch von alten Verletzungen her, dass Sie vielleicht unter diesem Blick des inneren Freigewordenseins jetzt diesen Dingen einen neuen Blick geben können, aus einer neuen Perspektive heraus sie sich aussöhnen dürfen, um somit freier zu werden. Und das ist die Chance des Älterwerdens, dass wir da von einer anderen Perspektive, einer anderen Warte her nochmal Dinge unseres Lebens anschauen dürfen.
Ja, vielen Dank, Frau Amann, für die Frage. Alles Gute Ihnen auch. Und ja, sehr schön auch Sie, wie Sie, Herr Dr. Tischinger, da immer wieder, wie es Ihnen immer gelingt, aus einer Situation da wieder das Gute, das Positive aufleuchten zu lassen und da eine große Gelassenheit zu vermitteln. Und vielleicht sollten wir zum Schluss auch noch ansprechen, das, was Sie in dem Vortrag angesprochen haben, den Sie bei dem ehemaligen Treffen in der Adula-Klinik gehalten haben. Da haben Sie auch ein Modell der Seele entwickelt und aufgrund einer Idee, dass Sie hatten, haben das mit einem Navigationssystem verglichen und sind zu dem Schluss gekommen oder das als Satz am Ende vielleicht: Lass die Seele dein Navi sein, wenn die Bedingungen auf Empfang sind, das Herz offen ist, man nicht nur im Außen ist, sondern bei sich ankommt, dass man eben genau vielleicht auch das wieder mehr berücksichtigen darf im Alltag, damit etwas wachsen kann. Ja, und dann braucht wahrscheinlich jeder seinen ganz persönlichen Akku, den er noch aufladen oder kann oder sich fragen, wo der dann immer ist, wo ich tanken kann sozusagen.
Ja, genau. Vielleicht sage ich noch kurz, das ist ein Bild. Lass dein Seele dein Navi sein. Es ist ja so, dass wir heute mit Navigationsgeräten unterwegs sind. Wenn wir so quasi einen Weg suchen, dann haben wir ein Navi bei uns, das Handy mit einer App oder was auch immer. Und das funktioniert ja so, dass praktisch wir deswegen mit Navigation im Leben quasi den Weg finden können, weil es im Universum Satelliten gibt, die so quasi uns etwas zufunken. Ja, das GPS, das Global Positioning System. Das heißt, Navigation, Führung ist das Prinzip, ich habe ein Empfangsgerät und es kommt mir aus dem Universum quasi ein Funksignal entgegen und es hilft mir zu sagen, es muss nur nach rechts oder nach links fahren. Und wenn ich das auf die Seele übertrage, dann könnten wir so als Christen sagen, aha, da gibt es so quasi die große Seele Gott und Gott schickt mir sozusagen Funksignale und es liegt an mir sozusagen, diese zu empfangen. Also ich muss es gar nicht selber tun und machen, sondern wenn ich denn offen bin, also wenn ich mein Navi auf Empfang habe, mein Herz auf Empfang habe, dann werde ich sozusagen diese Funksignale, diese Weisung, ja, empfangen und so wird es weniger anstrengend. Ich kann mich wirklich auch vertrauen, dass es funktioniert, also wie ein Navi ja auch funktioniert, wir kommen dann ans Ziel, so bin ich überzeugt, dass auch diese seelische Navigation funktioniert und deswegen lass deine Seele dein Navi sein.
Ja, dann nehmen wir diesen Satz doch mit heute in diesen Tag und lassen wir uns da vielleicht auch überraschen, was da zum Vorschein kommt und uns davon auch begleiten. Vielen Dank, Herr Dr. Tischinger, dass Sie ins Studio nach Balderschwang gekommen sind, hier heute gesprochen haben über das Thema auf die Seele hören, ein Thema, was Ihnen auch aufs Herz geschrieben ist und woraus Sie auch, ja, das Thema, das Sie auch auf Papier bringen möchten, das wird dann das dritte Buch, was im Herder Verlag irgendwann erscheint.
Genau, also 2020 oder 2021 vermute ich, ist noch ein bisschen was zu tun, aber im Herzen ist es schon da und ich freue mich, dass der Herder Verlag gleich ein Jahr dazu hatte und dass wir gemeinsam eben zu diesem Thema ein Buch entwickeln werden.
Ein ganz herzliches Dankeschön und alles Gute Ihnen bei den Fortschritten zu diesem Buch und vielen Dank, dass Sie hier heute zu Gast waren. Alles Gute Ihnen, Dr. Tischinger, Chefarzt der Adula Klinik in Oberstdorf und auf ein Wiederhören. Und Sie können auch diese Sendung in der Nachtwiederholung um 23 Uhr noch einmal hören oder Sie können bei uns auf die Homepage gehen und da in der Mediathek die eine oder andere Sendung nochmal anhören. Sie haben natürlich auch mal die Möglichkeit, wenn Sie nicht online sind, die Sendung als Mitschnitt, als CD-Mitschnitt beim CD-Dienst zu bestellen, und den erreichen Sie unter der 08328921120. Das ist ein kostenloser Service. Insofern sind da auch Spenden immer gerne erbeten. Ich danke Ihnen recht herzlich fürs Zuhören, dass Sie auch mit Ihren Beiträgen diese Sendung bereichert haben, und wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Ihre Anjuta Ingert.